Ja, wir sind wieder live aus dem Radio Froh Studio. In der Zwischenzeit sind unsere ersten Gäste eingetroffen, Astrid Esslinger und Norbert Attner. Und ich habe ja heute in der Aussendung geschrieben, dass wir ein Interview von Cheeser und Franz Hammerschmidt einspielen werden. Die Asi erzählt uns vielleicht ein bisschen, wie es zu dem gekommen ist.
Ja, die Cheeser und der Franz sind alte Bekannte. Die Cheeser ist Brasilianerin. Beide haben sich in Brasilien kennengelernt, wo der Franz 8 Jahre, glaube ich, hat er gesagt, Lehrer war. Und sie leben seit 10 Jahren circa in Wien gemeinsam. Ja, und wir haben sie in Wien besucht und mit ihnen gesprochen über das Leben in Brasilien, das Leben in Wien. Und das werden wir jetzt hören.
Okay, wir starten mit dem Interview Franz oder Cheeser und Franz Hammerschmidt.
Cheeser, du hast dir das Konzept übersetzt.
Ich fand es sehr interessant, das Projekt, vor allem, was ihr versucht, diese Kontrasten von zwei Welten darzustellen und dass ihr einen Platz in Brasilien gefunden habt, wo wirklich das Leben sozusagen ganz anders läuft wie im Westen der Welt.
Magst du uns was erzählen, wie du da in Sao Paulo aufgewachsen bist?
Ja, also mein Vater ist Auswanderer aus Bahia.
Aha.
Eine kleine Stadt in der Nähe von, wo ihr dann euer Projekt macht. Das heißt Esplanada. Und er ist eben von dieser kleinen Stadt, also kleinen Ort, nach São Paulo mit ca. 18 Jahren ausgewandert. Vorher, als Kind, hat er in großen Kakaoplantagen gearbeitet, hat als Kind als Hilfsarbeiter in großen Plantagen oder überall ein bisschen gearbeitet und versucht, was zu verdienen. Natürlich so von einer einfachen Verhältnis, große Familie mit, ich weiß nicht, wie viele, 14 bis Geschwister. Und dann hat er in São Paulo angefangen als Hilfsarbeiter im Bau und eben als Kehrer, so Straßenkehrer oder was alles São Paulo damals angeboten hat. Und er hat dann die Chance, er hat dann die Schule gemacht in São Paulo und hat eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und in der Autoindustrie gekommen. Das war das Boom von der Autoindustrie. In den, wann war das? Ja, 40er, 50er Jahre.
Das heißt, da war das mit der Arbeitslosigkeit noch nicht so ein Thema?
Nein, São Paulo war ein riesiges Wachstum damals. Mhm. Bauwesen, alles, Infrastruktur, Spitäler, Straßen, die Autoindustrie, die europäische und amerikanische, sind nach São Paulo gekommen. Und da ist eine große Anzahl von Migranten, die sind die Leute, die aus dieser kleinen Städte kommen nach São Paulo. Die sind mitverantwortlich jetzt für diese große, riesige Stadt. Meine Mutter kommt auch von sehr einfachen Verhältnissen. Sie ist auch aus dem Land nach São Paulo gekommen und hat als Putzfrau gearbeitet.
Auch von daher?
Nein, von São Paulo. Mhm. Ja. Das sind 6 Geschwister von einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Na, es gab schon die Straßenspiele damals. So. Lieder und das, wie nennt man das, wenn man so springt?
Tempelhüpfen.
Ja.
Wo man aufzeichnet.
Ja, mit Kreide auf die Straße aufzeichnen und hüpft. Es waren keine reichen Leute um uns herum. Es gab auch Slums in der Nähe von uns.
Und weißt du, wie groß 1955, wie dein Vater emigriert ist nach Sao Paulo, wie groß das Sao Paulo war? Noch ein viel kleiner, oder?
Ich weiß nicht, sicher viel kleiner.
Das heißt aber eigentlich, dass die Chance dann trotzdem in einem Anschluss an am Westen liegt.
Ja, was man auch aus Chancen versteht, ja. Das ist, was du vorher gesagt hast, ob Leute, die in kleinen Orten leben und sagen, okay, ich habe Basis, ich kann hier leben, ein ruhiges Leben führen und es passt. Oder andere glauben, na, ich will versuchen, was anderes, was Besseres. Ob es jetzt wirklich besser ist oder nicht, kann man nicht sagen. Es kann sein, dass viele dann unter diese Viadukten landen. Und einige haben, wie mein Vater, eine Chance und können was lernen, können sich ausbilden.
Die politische Lage in Brasilien jetzt, wo sehr große Hoffnungen in den Lula gesetzt worden sind?
Ich glaube auch, dass das große Problem war und teilweise noch ist, die Verteilung von diesem ganzen Reichtum, was Brasilien anbietet. Also es wird viel exportiert, die Welt.
Glaubst du, dass sich da was ändert jetzt über den Präsidenten oder dass diese Verteilung genau wieder nicht funktionieren wird, wie sie ja scheinbar vorher nicht funktioniert hat?
Ich hoffe, dass es ändert und es gibt schon Zeichen, dass es besser wird oder besser werden kann.
In der Landfrage war das sehr schwer. Also gegen die Großgrundbesitzer kam kaum eine Regierung an.
Aber das heißt, er hat einmal grundsätzlich keine Chance, weil die ganze Kohle, die hinter diesem Apparat steckt, der Großgrundbesitzer, ja auch teilweise das Wirtschaftsleben steuert.
Und die Medien natürlich.
Auch wenn das Volk hinter ihm steht, auch wenn er die richtigen Dinge machen würde, hat er keine Chance, dass es für das normale Volk...
Am Land ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Und so in die Städte oder die industrielle Wertschöpfung gerechter zu verteilen, das glaube ich gelingt schon. Steuern treiben, das funktioniert jetzt auch besser, dass die Reichen Steuern zahlen müssen.
Ich finde nicht so radikal, dass er keine Chancen hat. Es ist immer gut, wenn eine Regierung das Problem von dieser großen Bevölkerung in Brasilien auch kennt. Der Lula kommt auch von ähnlichen Verhältnissen wie mein Vater. Er ist auch nach São Paulo vom Recife ausgewandert und hat auch in São Paulo mit der Autoindustrie sein Leben, so seine Chance gehabt als Arbeiter. Er war bei VW in São Bernardo, mein Vater war bei Ford in São Bernardo, sind alle diese große Autoindustrie. Und was er als Gewerkschafter dort angefangen hat, war eben für die Arbeiter bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und da hat er, also er kennt von
die Probleme.
Die Probleme. Glaubt, dass er als Mensch das nicht, jetzt, dass er Präsident ist, vergessen wird. Und anscheinend gelingt er ihm gut mit Verhandlung mit FMI, mit
Was ist FMI?
FMI ist die Währungsfonds, wo die Banker, die eben diese
Kredit
und Auslandsschuld von den Ländern aus der dritten Welt verhandeln, dass er in dieser Hinsicht eher mehr ein Hardliner ist, wenn er sagt, nein, unter bestimmten Bedingungen kann er nicht akzeptieren oder er hat, und dass er sich so, denke ich, nicht verkauft, als wenn Regierungen, wo nur Industrielle vertreten sind, wo die glauben, ist egal, was
ist klar,
für das Land passiert. Obwohl das ist sehr ähnlich mit der Globalisierung, wie wir hier in Europa kennen, dass dann wieder wie São Paulo, São Bernardo, sind die Leute schon, haben so einen hohen Standard, kriegen schon einen besseren Lohn, sind auch bewusster von seinen Arbeitsbedingungen und haben schon einen Kollektivvertrag und so weiter. Dann wandern die Firmen wieder die Industrie zu kleinen Städten und können wieder von beginnen mit niedrigen Löhnen, längere Arbeitszeiten und so weiter.
Das halte den Lula für sehr wichtig, weil er so irgendwie jetzt das sprach, oder? Von Arm in Süden in Amerika geworden ist. Also das ist in letzter Zeit schon sehr gut gelungen, eine starke Allianz zu schließen. Brasilien, Argentinien, die sind ja alle, haben ja alle ihre schlechten Erfahrungen gemacht mit dem westlichen Finanzsystem. Und Venezuela, Erzfeind der USA, was aber sie nicht mehr durchsetzen können, so aller Kunde, das hat nicht funktioniert. Also die armen Länder in Amerika werden durchaus selbstbewusster. Und der Lula ist irgendwie der Sprecher dieser Nationen.
Das heißt, er hat auch geschafft, diese verfeindeten Länder, Argentinien, Brasilien, ja, die ja vom Fußball angefangen bis zu weiß nicht was, die ja nicht riechen können.
Peru kann man da dazu.
Trotzdem eine Art Wirtschaftsbündnis aufzustellen, wo die jetzt gemeinsam gegen, ob das jetzt Europa ist oder die USA.
Die Agrarsubventionen zum Beispiel. Ja, das ist irgendwo halt aus einer Position der Stärke heraus, weil in Brasilien mit Abstand wirtschaftlich das stärkste Land ist und in alle Nachbarländer exportiert. Die fürchten sich für die Arme. Sehr, sehr bei in Brasilien. Ja, wieso? Weil es Arme gibt, die sich dann doch irgendwie was holen mit Überfällen und so.
Ja, in São Paulo, ne? Sagen wir jetzt. Ja, in die Städte. Es gibt, du hast auch über deine Bekannten geredet, die in São Paulo sich nur unter Sicherheitsschema bewegt hat, über Rotampel gefahren ist, weil es so gefährlich stehen zu bleiben. Das sind Leute, die eben aufgrund von ein hohes Lebens. So sind das berühmte Ausspruch in einen Goldkäfig eingesperrt, haben alles. Wohnen in Villa-Viertel mit alles Mögliche drinnen. Ich finde, die Sozialkontakte in diesen Fällen sind sehr oberflächlich.
Machen wir einen Wattenkart, Brasilien, Genito, Vienna, Welcome to Vienna. Ja.
Die ersten Jahre, ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, ist schwierig. Weil eben das Klima natürlich spielt eine große Rolle, der lange Winter. Aber auch, bis man sich daran gewohnt, wie mit der Mentalität, sage ich jetzt. Ja, mit den Menschen.
Sich, ja.
Allein ganz einfache Sachen, sage ich jetzt. Wie einer dich anschaut in der U-Bahn. Ganz einfache Sachen. Sind alle böse auf mich, ist was falsch mit mir, also das spürt man schon.
Führst du das, sagen wir, auf den, sagen wir, fremdländisches Aussehen zurück?
Möglich, es kann sein,
ja.
Aber am Anfang spürt man das wirklich sehr stark, dass man so viel Zugang zu den Leuten hat, dass man sehr schwierig ein Gespräch beginnt. Und es war für mich auch so, wie wir jetzt sagen, ein Cut Brasilien, neben Österreich. Es war wirklich ein Cut auch in meinem Leben, weil ich vorher einen Job gehabt habe, ein Kind, das ist. Und da habe ich bemerkt, vom Anfang her, wenn ich im Spielplatz mit der Alice gegangen bin, dass man eben diesen Zugang auch, die Mütter sind eh alle gleich dort, auch mit kleinen Kindern, aber dass man sehr schwer zu einem Gespräch kommt. Die banale Sachen, also das Kind was fragen oder was immer. Dann merkt man, dass das eh normal ist. Dass auch untereinander, das heißt nicht, weil du Ausländer bist, das so ist. Es kann auch sein, dass verstärkt ist,
ja.
Aber auch untereinander nicht. Also, so automatisch sagt man etwas zu irgendwem. Und es gibt auch ein Interesse an der Person. Und das ist nicht so ein Interesse mit dieser vielleicht westlichen Begierde, wie du sagst, wer ist diese Person, was macht der, so, um zu wissen, ob jemand wichtig oder unwichtig ist. Nein, nur zu wissen, wer du bist, was machst du da. Und
unabhängig.
Es ist nur eine Notwendigkeit von Kommunikation, Dialog, einfach. Die Brasilianer sind offener. Du kannst jederzeit mit jedem reden. Auch wenn du nicht kennst, beginnst du dann sofort jemanden kennenzulernen. Wird so ein Freund oder nicht, aber egal. Du hast die Chancen, jeden Tag viele Leute kennenzulernen. Und das gibt es hier nicht. Ich muss nicht nach Brasilien zurück, um in São Paulo zu leben. Das niemals. Ich kann nicht vorstellen, dort wieder zu arbeiten. So ist es. Auch wenn ich hier einen Alltag habe mit Aufstehen von 8 bis 6, Arbeit und das ist ganz normal, wie in São Paulo wäre, aber das will ich nicht mehr.
Und ein wichtiges Wort in Brasilien ist ja Saudade. Und nach was hast du Sehnsucht?
Im Winter hauptsächlich natürlich, an der Wärme. Aber sonst, so richtig Sehnsucht habe ich nicht. Wie ich in São Paulo gelebt habe und wie ich hier lebe, ist nicht sehr unterschiedlich.
Ja, das war jetzt unser Interview mit Franz und Gisa Hammerschmidt. Astrid, gibt es noch was zu sagen?
Nein, zum Interview? Zum Interview, naja, dass natürlich dann off-Mikrofon schon noch ganz lässige Geschichten kommen sind, die da leider nicht drauf sind, aber so ist das Leben halt.